das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Das hier ist mein deutscher Reisepass und das hier mein italienischer Personalausweis. Ich lebe seit mehr als 40 Jahren mit doppelter Staatsangehörigkeit und werde mich nicht zwischen den beiden entscheiden müssen. Schließlich habe ich eine deutsche Mutter. Seine Wurzeln gleichzeitig auch in einem anderen Land zu haben, ist Lebensrealität für sehr viele Deutsche. Für Doppelstaatler aber, die nicht wie ich mindestens einen deutschen oder einen EU-Elternteil haben, soll es künftig nicht mehr sowohl als auch heißen, sondern entweder oder. Zumindest, wenn es nach der CDU geht. Beim Parteitag in Essen sprach sich eine knappe Mehrheit dafür aus, dass in Deutschland geborene Kinder von Ausländern sich künftig wieder im Alter von 18 bis 23 Jahren zwischen der deutschen und der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern entscheiden sollen. Dabei hat die Union diese Wahlpflicht in der Großen Koalition mit der SPD erst 2014 abgeschafft. Michael Heusen.
Den Antrag hatte die Junge Union eingebracht. Vergeblich versuchte die CDU-Spitze zu verhindern, was die Delegierten mit knapper Mehrheit beschließen. 51% wollen keine doppelte Staatsbürgerschaft.
Ich finde, irgendwann muss man sich bekennen. Vielleicht nicht in der ersten Generation, aber gerade Kinder, zweite, dritte Generation, müssen doch irgendwann mal so weit sein, zu sagen, ich entscheide mich für die eine oder andere Staatsbürgerschaft.
Für Serap Güler ist das kein schöner Tag. Sie selbst hat sich vor 6 Jahren gegen die türkische und für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden, tritt aber dafür ein, dass jungen Menschen diese Entscheidung erspart bleibt. Enthaltungen.
Es macht keinen Sinn, in der vierten Generation noch die Staatsbürgerschaft der Großeltern zu haben. Aber mir geht es vor allem um die erste und um die zweite Generation. Da müssen wir meines Erachtens Ausnahmen machen, was auch eine Wertschätzung dieser Generation gegenüber wäre. Aber das wird ja mit diesem Thema komplett abgeräumt und das finde ich schade.
In Serap Gülers Landtagswahlkreis Köln-Mülheim steht das Genoveva-Gymnasium. Die zumeist türkischen Oberstufenschüler sind vom CDU-Beschluss überrascht. Sie wollen sich nicht festlegen müssen.
Eigentlich fällt mir die Entscheidung schwer, aber ich würde mich für den Deutschen entscheiden, auf jeden Fall. Aber am liebsten würde ich mich für beide entscheiden wollen.
Ich denke, ich würde mich für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden, weil ich lebe ja hier und ich würde auch gerne hier an dem politischen Geschehen teilnehmen.
In Berlin kommt der CDU-Beschluss wie der Startschuss zum Bundestagswahlkampf an, beim Koalitionspartner wie auch bei der Opposition.
Ich finde es wirklich einen schlimmen Vorgang, dass jetzt quasi symbolhaft die hier geborenen Kinder ausländischer Eltern schlechter behandelt werden, nur weil ein Teil der CDU, ein großer Teil, scheinbar unzufrieden mit der Flüchtlingspolitik ist.
In der Sache ist jetzt aber auch klar, was die Auseinandersetzung 2017 sein wird. Wir stehen dafür, dass aus Ausländern Inländer werden, dass sie in unser Grundgesetz integriert werden. Und die CDU steht für Parallelgesellschaften. Sie steht dafür, dass Türken Türken bleiben.
Die Kanzlerin ist unzufrieden mit dem Parteitagsbeschluss, denn er widerspricht dem mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag.
Das heißt also, für das Regierungshandeln wird sich jetzt nichts verändern. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt einen Wahlkampf über einen Doppelpass führen sollten, wie wir das früher mal gemacht haben.
Doch genau diese Last wird ihr nun aufgebürdet. Die Frage nach dem deutschen Pass entzweit die Vorsitzende von ihrer Partei.
Eine Mehrheit auf dem CDU-Parteitag grätscht in den Doppelpass. Steilvorlage oder Eigentor? Dazu ein Kommentar von Tamara Anthony vom Norddeutschen Rundfunk.
Am Schluss kam nun doch noch der Donnerschlag, der die ganze Zerrissenheit der Partei aufzeigt. Die Mehrheit der Delegierten stimmt gegen die Parteiführung. Die Aussage ist klar, die Partei positioniert sich rechts von Kanzlerin Merkel. Aber nicht ihr Wahlergebnis gestern und auch nicht die Abfuhr beim Doppelpass hat sie zur Verliererin gemacht, sondern ihr Umgang mit der heutigen Entscheidung. Wie viele Debatten haben wir darüber geführt, dass wir die Demokratie neu beleben müssen, dass Menschen mitgenommen werden müssen? Parteien sind der beste Ort, um Politik entstehen zu lassen. Jeder kann sich hier engagieren. Dazu gehört Streit. So werden Konturen geschärft. Eben kein Kanzlerin-Abnick-Verein. In diesem Sinne freue ich mich darüber, dass sich nach heftigen Debatten und Ringen um Standpunkte die Delegierten gegen die Parteiführung durchgesetzt haben. Hier wurde Demokratie gelebt. Frau Merkel aber wischt all das vom Tisch. Nach dem Parteitag erklärt sie kühl den Journalisten nix da und bezeichnet die Pläne als nicht durchsetzbar und nicht klug. Ich denke, dieser Umgang ist nicht klug, das höchste Beschlussgremium, den Parteitag so nonchalant beiseite zu schieben. Inhaltlich stimme ich Merkel zu. Klug ist der Beschluss nicht. Vor allem wird eine Lösung gefordert, die nicht die tatsächlichen Probleme löst. Das Problem ist doch nicht ein Doppelstaatsbürger, zumal der Antrag ja nicht generell gegen Doppelstaatsbürger geht. Solche mit deutschem oder EU-Elternteil sollen auch künftig zwei Pässe haben dürfen. Problematisch wird es nur, wenn ein Doppelstaatsbürger nicht integriert wird, in Ghetto-Siedlungen wohnt oder ständig diskriminiert wird. Das sind die Probleme, die den Topf zum Brodeln bringen. Hier Lösungen zu finden, ist die harte, unglamouröse Politikarbeit. Aber das Ventil, Abschaffung doppelter Staatsbürgerschaft, wird hier rein gar nichts bringen. Es ist nur ein Zeichen. Gegen Integration, für Spaltung.
Tamara Anthony kommentierte. 2016 hat noch ein paar Tage, aber es lässt sich wohl jetzt schon sagen, dieses Jahr konnte verunsichern. Es war eines, in dem viele das Gefühl der Beklommenheit beschlichen hat. Was die Menschen in Deutschland bewegt, was sie aufregt, umtreibt oder auch erfreut, das beleuchten wir in einer Tagesthemenserie. Und heute schauen wir unter die Dächer von Hasloch in Rheinland-Pfalz. Etwa 20.000 Einwohner, gelegen zwischen Kaiserslautern und Mannheim. Das Besondere an Hasloch ist, es ist nicht besonders. Und das jetzt bitte nicht als Beleidigung verstehen, aber die Alters- und Sozialstruktur in Hasloch ist nun mal so ungewöhnlich gewöhnlich, dass sie der Marktforschung Erkenntnisse für das ganze Land erlaubt. Und so haben sich auch Xenia Böttcher und Nele Pasch aufgemacht, um in Hasloch das durchschnittliche Befinden der Deutschen zu ergründen.
Ein Durchschnittsdorf, eine Durchschnittsstraße und Menschen mit Durchschnittsnamen wie Müller. Brigitte Müller treffen wir im Testsupermarkt. Hier testen Firmen ihre Produkte. Und was bei Brigitte Erfolg hat, kommt wohl in ganz Deutschland auf den Markt.
Ich finde es toll, dass man hier in Hasloch entscheiden kann, was ganz Deutschland halt möchte.
Auch wenn das größte Dorf in Rheinland-Pfalz so durchschnittlich ist, dass es ganz Deutschland repräsentiert, kein Leben ist Durchschnitt. Brigitte liebte den Karneval und ihren Mann, der an Krebs starb. Die Rente stimmt, der Freundeskreis ist groß, die 68 Jahre alte Rentnerin organisiert ehrenamtlich Reisen und Konzerte. Alles gut, aber für sie gefühlt zerbröckelt Deutschland.
Es ist sich wirklich im Moment bald jeder der Nächste. Es geht uns nicht mehr so gut wie vor Jahren.
Die Armut wachse doch überall. Unbehagen.
Ich denke, die Reise geht im Moment etwas auseinander.
Die Reise in ungewohntes Terrain sei rasant, das ganz sicher. Aber positiv denken helfe.
Auf jeden Fall. Freue ich mich auf die Zukunft.
Als Informatiker will und muss Kai Hauser mit jedem Fortschritt Schritt halten.
Die Zeit läuft ein bisschen schneller. Das kann aber auch, weiß nicht, ob das ein psychologisches Problem ist bei den Leuten oder ob es ein gesellschaftliches Problem ist, dass alles immer schneller gehen muss.
Hauser testet sein Elektroskateboard, denn Elektromobilität sei Umweltschutz und damit ein Riesenbeitrag für die Zukunft. Man müsse halt mal aus den bequemen Gewohnheiten raus.
Es gibt halt Menschen, die sind ein bisschen ängstlicher und die haben natürlich auch Angst vor Neuem.
Ob jeder so mithalten kann, der will? Wir treffen Ulrich Tettenborn bei der Arbeit mit 86 Jahren.
Ein gewisses Muss ist schon da.
Sein Ponyhof war mal die Institution der Region. Die Zeiten haben sich geändert. Computerspiele seien in, Ponys out. Eltern müssen arbeiten, ihre Kinder darum auf die Ganztagsschule. Da bleibe keine Zeit.
Die Zeit fordert ständige Veränderung. Ständige. Du musst ständig darauf aus sein, Dinge zu machen, die die Konkurrenzbetriebe nicht anbieten.
Tettenborn war Hitlerjunge, Flüchtling aus Posen, Flüchtling aus der DDR. Wandel sei Teil des Lebens, nur so ganz alleine könne niemand überleben.
All diese Medaillen, alles, was wir hier geschaffen und aufgebaut haben, ging nur mit wir. Und jeder musste sich in dieses Ding integrieren und hat es auch gerne getan.
Ein Wir sei heute vielleicht nicht mehr möglich. Mit seinem Kasperletheater versucht er genug zu verdienen, um den Betrieb noch für ein, zwei Jahre zu retten. Noch hält sich der Turnverein und Vereine halten die Gemeinschaft zusammen. Noch, sagt Trainer Gerhard Liedi. Doch es gebe jetzt einen Riss quer durch die gesellschaftliche Mitte. Liedi sitzt auch im Gemeinderat und findet, die Politiker machen keine so gute Figur.
Es ist eben so, dass die regierenden Parteien zu wenig aufeinander zugehen. Dann zerredet man sehr vieles, obwohl manches eigentlich recht gut ist. Aber bis dann letztendlich eine Entscheidung getroffen wird, da ist für mich, wie man in Hasloch sagt, der Markt verlaufen.
Und so hätten Volksvertreter an der Spaltung mitgewirkt, Populisten groß gemacht. Die einzufangen sei jetzt schwer.
Weil das, was die Populisten manchmal sagen und unwahr ist, das glaubt man eher als die Wahrheit.
Musikschule Hasloch. Harmonie und Gemeinschaft.
Jeder gibt hier ja, das, was er kann.
Ja, da fühlt man sich auch ein bisschen wie in einer Familie.
Ein Kontrast zu der rauer gewordenen Welt da draußen, sagen sie. Money, das liebe Geld, wie passend. Die Kassen der Kommune sind klamm. Die Leiterin der Musikschule muss schon sparen und sorgt sich, dass das, was Gemeinschaft schafft, bald weggespart werden könnte.
Ich würde mir einfach wünschen, dass die ganze Gesellschaft, jeder Einzelne von uns im Land merkt, dass Kultur so viel bewirken kann, dass wir ein Miteinander haben und dass man eben dort Großes bewirken kann, was aber unbezahlbar ist.
Hasloch, deutscher Durchschnitt. Den meisten Menschen geht es ganz gut, eigentlich. Doch sie fürchten oder spüren ganz real, es verändert sich was. Das Wir driftet langsam auseinander.
Das Deutsche Institut für Menschenrechte untersucht, wie diese im In- und Ausland geachtet werden. Es wird vom Bundestag finanziert und hat heute dem Parlament erstmals seinen Bericht vorgelegt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Das Institut hat die Bundesregierung in seinem Jahresbericht für einige Maßnahmen in der Flüchtlingspolitik gelobt, andere aber kritisiert. Lob gibt es für Integrationskurse, die Gesundheitskarte und Arbeitsmarktzugänge für Geflüchtete. Kritisiert wird unter anderem die Aussetzung des Familiennachzugs. Dies sei nicht mit der UN-Kinderrechtskonvention vereinbar. Auch die Beschleunigung der Asylverfahren wurde bemängelt. Der Rundfunkbeitrag für Unternehmen ist rechtens. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die Richter wiesen Klagen des Autovermieters Sixt und des Discounters Netto ab. Die Firmen hatten argumentiert, die Bemessung des Beitrages nach der Anzahl von Betriebsstätten, Beschäftigten und Firmenfahrzeugen sei unrechtmäßig. Unternehmen mit vielen Filialen würden benachteiligt. Der deutsche Aktienindex hat heute mit fast 11.000 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht. Zum Handelsschluss stand der DAX bei 10.987 Zählern, knapp 2% höher als gestern. Der US-Aktienindex Dow Jones erreichte mit 19.549 Punkten gar ein neues Allzeithoch. Mehr zum Höhenflug an den Börsen jetzt von Anja Kohl.
Der Jahresendspurt hat begonnen. Die schlechten Nachrichten des Jahres wie der Brexit und gerade eben erst das Scheitern der Regierung in Italien blenden Anleger aus. Überraschungen sind zu positiven Ereignissen umgedeutet worden, siehe Trump. Er mag schwer berechenbar sein, der neue US-Präsident aber wird für neues Wachstum sorgen, spekulieren Anleger. Zudem dürfte die Europäische Zentralbank auf ihrer morgigen Sitzung ihr Anleihekaufprogramm ein weiteres Mal verlängern. Auch das sollte den Kursen weiteren Auftrieb geben. Doch alles ist relativ. Seit Jahresbeginn hat der DAX bei weitem nicht so viel zugelegt, wie die Alles-ist-gut-Stimmung glauben machen könnte. Bislang nur rund 2%. Viel besser ist es für das US-Aktienbarometer gelaufen. Trump war der Wendepunkt. Er ist hauptverantwortlich für das bis dato 10% Jahresplus beim Dow Jones. Es liegt nahe, wer die Hauptnutznießer einer Trump-Politik werden dürften, die USA und US-Investoren. Dies wird sich nächstes Jahr zeigen. Die morgige Entscheidung der EZB und die darauf folgende der US-Notenbank in der kommenden Woche, bei der Anleger fest von einer Zinserhöhung ausgehen, aber werden darüber entscheiden, wie üppig die Geschenke dieses Jahr an der Börse ausfallen.
Der blutige Bürgerkrieg in Syrien begann im März 2011. Seit nunmehr 5,5 Jahren sterben darin Männer, Frauen und auch viele Kinder. Nahezu jeden Tag. Es könnte es jetzt einen Wendepunkt in dem Konflikt zwischen Rebellen und syrischer Armee geben. Die Truppen des Machthabers Assad stehen offenbar kurz vor der Einnahme der heftig umkämpften Stadt Aleppo, bisher eine Hochburg der Aufständischen. Was der Fall von Aleppo bedeuten würde, ist schwer zu sagen in einem Krieg, der längst zur internationalen Zerreißprobe geworden ist. Und ebenso schwer ist es, darüber zu berichten. Unser Reporter Alexander Stenzel hat es dennoch gewagt und war in der umkämpften Stadt unterwegs mit syrischen Regierungstruppen.
Sie wollen raus aus der Hölle im Osten Aleppos. Einige wenige relativ sichere Wege führen in den Westen der Stadt. Seit 3 Wochen versucht die syrische Armee, die Opposition und Dschihadistengruppen aus der Stadt zu bomben. Das Assad-Regime hat uns ermöglicht, von hier zu berichten. Wir konnten uns relativ frei bewegen. In die Gebiete, die nun Regierungstruppen kontrollieren, kehren manche Familien zurück in ihre Häuser, besser gesagt in das, was von ihnen übrig geblieben ist. Ahmed Mustafa betrachtet die Zerstörungen in seinem Haus. Die Familie ist ruiniert. Das Leben in Aleppo war die Hölle, erzählt er. Bomben, Hunger und Dschihadisten, die ihnen vorgeschrieben hätten, wie sie zu leben haben. Sie haben gesagt, du musst die Scharia befolgen. Das war eine harte Zeit. Ich wollte zum Beispiel mit meinem Freund Brot kaufen. Sie haben einfach gesagt, du darfst heute kein Brot kaufen. Hau ab. Brot haben sie nun auch keins. Kein Wasser, keine Medikamente. 50.000 Flüchtlinge aus Ost-Aleppo überfordert offensichtlich die Stadt und es werden noch mehr kommen. Die syrische Armee ist fest entschlossen, Ost-Aleppo dieses Mal endgültig zu erobern. In einem Gefechtsstand am Rande Ost-Aleppos. Dieses Mal sei die syrische Armee dank der Hilfe von Russland, der libanesischen Hisbollah und Iran besser aufgestellt. Nach einigen erfolgreichen Militäroperationen mit unseren Verbündeten haben wir heute 65-70% unter unserer Kontrolle. Selbst Oppositionsaktivisten gehen davon aus, dass Ost-Aleppo bald unter der Kontrolle der syrischen Armee ist. Das liegt auch an deren Feuerkraft, am Boden und aus der Luft. Die treibt allerdings nicht nur die Zahl der Toten unter den gegnerischen Kämpfern in die Höhe, sondern auch die der Zivilisten. Die Kinder sammeln ein, was sie mitnehmen können. Sie hatten Glück. Sie haben überlebt und können nun Ost-Aleppo verlassen. Die Kinder sind in doppelter Hinsicht traumatisiert. Die vielen Bomben der syrischen Armee und Dschihadisten, die sie gezwungen hätten, zu bleiben. Die Dschihadisten wollten uns nicht gehen lassen, um sich mit uns zu schützen. Manche, die fliehen wollten, wurden getötet. Wir wollten zu dem Kastellplatz gehen. Wir hatten gehört, dass dort ein Bus auf uns wartet. Aber sie haben uns gezwungen, wieder zurückzugehen. Viele Kleinlaster fahren derzeit von Ost nach West-Aleppo. Viele der Menschen in den Autos waren Jahre in der Hölle von Aleppo.
Ja, und diese Hölle, dieser Krieg in Syrien ist längst in Teilen auch eine Art Stellvertreterkrieg geworden. Die internationale Gemeinschaft findet keinen Kompromiss für einen Frieden, weil sich verschiedene Staaten in diesem Konflikt auf verschiedene Seiten schlagen. Es gab mal Zeiten, da gingen Menschen in Deutschland genau wegen solcher globaler Frontenbildungen auf die Straße. Und zwar Hunderttausende. Wie hier am 10. Oktober 1981. Mehr als 250.000 protestierte damals gegen den sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Es war die Zeit des Wettrüstens zwischen den damaligen Supermächten USA und Sowjetunion. Und heute? Sag mir, wo die Friedensbewegung ist. Wo ist sie geblieben? Justus Kliss hat sich auf die Suche begeben.
Die russische Botschaft in Berlin unter den Linden. Normalerweise kommen hier hauptsächlich Touristen vorbei. Heute um 1:15 ist das anders. Demonstranten auf dem Bürgersteig gegenüber. Aufgerufen dazu hatten Schriftsteller. Ihr Motto: Schluss mit dem Massenmord in Aleppo. Ein paar hundert mit einem alten Megafon gegen den Krieg. Das war schon mal anders. 2003 in Berlin. Da gingen 500.000 Menschen auf die Straße unter dem Motto: Kein Krieg in Irak, kein Blut für Öl. Zu Demos gegen US-Kriegspolitik kamen viele. Gegen russische Kriegspolitik nicht so viele.
Wo ist die Friedensbewegung?
Wir tun uns sehr schwer, die alten Mächte, die wir noch als Blöcke erlebt haben, gleichermaßen kritisch zu betrachten.
Jens-Peter Steffen ist seit fast 30 Jahren in der Friedensbewegung aktiv. Das Mobilisieren sei schwieriger geworden, sagt er.
Die Gesamtlage ist jetzt viel diffuser und gar nicht so klar zu greifen. Und ich glaube auch gar nicht, dass es so sehr darum geht, bist du für Russland, für Putin oder gegen den Bären.
Wie diffus die Lage in Syrien und rund um Aleppo ist, sieht Petra Becker von der Stiftung Wissenschaft und Politik, wenn sie täglich auf die Karte von Aleppo schaut. Denn längst kämpft nicht nur die syrische Armee gegen Aufständische.
Es ist aber in den letzten Jahren die Hisbollah hinzugekommen und es sind schiitische Milizen hinzugekommen, die vom Iran wiederum rekrutiert werden, um auf Seiten des Regimes zu kämpfen. Und auf der anderen Seite haben die Aufständischen versucht, Militärunterstützung zu bekommen. Da aus dem Westen keine Unterstützung gekommen ist, haben sie dann darauf gesetzt, die Unterstützung anzunehmen aus islamistischen Kreisen.
Der Regisseur Volker Schlöndorff ist auch zur Demo gekommen, weniger um sich ein Bild zu machen, sondern der Ohnmacht eine Stimme zu geben. Genau wie der Schriftsteller Peter Schneider.
Man muss gar nicht für die ein oder andere Kriegspartei Partei ergreifen. Man muss für die Zivilbevölkerung Partei ergreifen. 90% der Opfer in diesem Syrienkrieg und zumal in Aleppo sind zivile Leute, so wie wir.
Peter Schneider will bald wieder vor der russischen Botschaft demonstrieren und hofft, dass beim nächsten Mal endlich mehr Menschen wieder auf die Straße gehen gegen den Krieg in Syrien.
Am Sonntag haben die Italiener eine von Ministerpräsident Renzi vorgeschlagene Verfassungsreform abgelehnt. Heute am Abend nun zog der Regierungschef offiziell die Konsequenzen aus der Niederlage. Noch einmal Nachrichten mit Susanne Daubner.
Renzi hat formell seinen Rücktritt eingereicht. Staatspräsident Mattarella nahm ihn an, bat Renzi jedoch, die Amtsgeschäfte vorläufig weiterzuführen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Die Beratungen mit den im Parlament vertretenen Parteien über eine neue Regierung sollen morgen beginnen. Heute stimmte das Parlament in Rom noch Renzis Haushaltsgesetz zu. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen trifft sich morgen in Hamburg der Ministerrat der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Insgesamt werden 50 Außenminister erwartet. Am Abend kamen bereits US-Außenminister Kerry und sein russischer Amtskollege Lavrov zu einem ersten Gespräch zusammen. Dabei sollte es nach Angaben aus US-Diplomatenkreisen um die Lage in Syrien gehen. Im Norden Pakistans ist ein Passagierflugzeug abgestürzt und gegen einen Berg geprallt. An Bord der Maschine der Pakistan International Airline sollen sich 48 Menschen befunden haben. Die pakistanische Armee hat eigenen Angaben zufolge 21 Tote an der Unglücksstelle geborgen. Es wird nicht mit Überlebenden gerechnet. Das Auswärtige Amt in Berlin geht nach bisherigen Informationen nicht davon aus, dass Deutsche an Bord waren.
US-Präsidenten sind ja gerne mal für, sagen wir, kuriose Stories gut. Der künftige, Donald Trump etwa, hat gestern den US-Flugzeugbauer Boeing kritisiert, dass die neue Präsidentenmaschine viel zu teuer sei. Und prompt kam heute vom ukrainischen Hersteller Antonov ein Angebot für eine neue Air Force One. Ungewöhnliche Offerten gab es aber auch früher schon im Weißen Haus. Elvis Presley zum Beispiel diente sich 1970 dem damaligen Präsidenten Richard Nixon an, als FBI-Sonderermittler. Dieses reale Drehbuch des Lebens hat Hollywood nun verfilmt. Das Treffen des Präsidenten, den später der Watergate-Skandal aus dem Rhythmus brachte, mit dem King, bei dem sich so mancher Fan durchaus vorstellen könnte, dass er vielleicht tatsächlich heute noch als dann mittlerweile 81-Jähriger verdeckt ermittelt, irgendwo im Milieu. So oder so, Klaus Lesche hat Elvis und Nixon gesehen.
Präsident trifft König, das kommt vor im Weißen Haus, doch bei Nixon kreuzt 1970 nicht irgendein Wald- und Wiesenmonarch auf, sondern der King of Rock'n'Roll. Elvis hat um das Treffen gebeten per Brief. Er macht sich Sorgen. Das junge Amerika hört andere Musik als er, nimmt andere Drogen und will Vietnam den Kommunisten überlassen.
Es geht gerade alles den Bach unter. Wir stehen am Scheideweg. Ist ein entscheidender Moment für unser Land, Jerry. Und dieses Land hat mich groß gemacht. Gäbe es ein Elvis Presley, wenn wir kommunistisch wären? Scheiße, nein.
Oberhalb seiner Hüften ist Elvis kein Rebell. Er liebt Law and Order und will Amerika wieder groß machen als Geheimagent. Nixon soll die offizielle Dienstmarke herausrücken, damit Elvis die dauerbekiffte Hippie-Szene unterwandern kann.
Ich könnte wahrscheinlich von einer Truppe zur anderen wechseln, ohne dabei aufzufliegen. Und dann, wenn sie unachtsam werden, nehme ich sie fest.
Alle Waffen auf den Tisch.
Es ist schwierig, diesen bizarren Egomanen-Gipfel nicht als Vorlage für eine Farce zu nutzen. Elvis und Nixon widersteht dieser Versuchung und wirkt deshalb umso komischer. Mit einem Timing wie Elvis in seinen besten Jahren erzählt der Film auch die Vorgeschichte, wenn beide Seiten übers Protokoll verhandeln, durchaus auf Augenhöhe.
Ich kündige Sie an, dann betreten Sie das Oval Office. Der Präsident wird an seinem Schreibtisch sitzen. Bitte warten Sie an der Tür, bis er Sie anspricht.
Selbstverständlich. Mr. Presley wird eintreten. Wenn er seine Sonnenbrille auflässt, sollte Nixon warten, bis Mr. Presley ihn anspricht.
Sein Stern sinkt, seine Ehe kriselt, die Hüften setzen langsam Fett an und mit der Wirklichkeit steht Elvis nur noch in loser Verbindung. Doch Michael Shannon lässt dem verwirrten King noch Reste von Coolness. Kevin Spacey, der Elder Statesman unter den Präsidentendarstellern, könnte wohl auch Trump, ganz sicher kann er Nixon.
Klasse Hütte haben Sie hier, hm?
Im Grunde ist es das Haus des Volkes. Oh. Ich bin hier nur vorübergehender Gast, so heißt es.
Ganz genau.
Gut 2 Jahre früher als geplant zieht er aus. Die Watergate-Affäre zwingt Nixon zum Rücktritt. Immerhin, dem King hat er zwar eine Dienstmarke beschafft, doch als Agent kam Elvis nie zum Einsatz. Vielleicht Nixons größtes Verdienst. Alles gut.
Der Film Elvis und Nixon läuft morgen bei uns an. Aber großes Kino gab es auch heute Abend schon, nämlich in der Fußball Champions League. Leverkusen und Dortmund mussten daran. Beide waren ja bereits vor dem heutigen letzten Vorrundenspieltag fürs Achtelfinale qualifiziert. Doch wir wollen Ihnen weder vorenthalten, dass Bayer Leverkusen zu Hause mit 3:0 gegen den AS Monaco gewonnen hat, noch wie Borussia Dortmund sich bei Real Madrid schlug. Harald Grundmann.
BVB-Trainer Thomas Tuchel verzichtete im Endspiel um den Gruppensieg zunächst auf den leicht erkälteten Marco Reus. Die Akzente im Spiel setzte Real. Viel Platz auf der rechten Seite, Benzema mit dem 1:0 für die Gastgeber nach 28 Minuten. Der BVB hatte seine beste Gelegenheit kurz vor der Pause durch Schürrles Freistoß. Ein Unentschieden würde den Dortmundern zum Gruppensieg reichen. Aber die BVB-Defensive, kurz nach dem Wechsel völlig unsortiert, Flanke James und Kopfball Benzema in der 53. Minute. Die Schwarz-Gelben gaben nicht auf. Schöner Angriff über Schmelzer und Aubameyang, Dortmunds Torgarant, mit dem Anschlusstreffer zum 2:1. Der BVB versuchte nochmal alles 2 Minuten vor dem Ende. Aubameyang mit Vollgas und der eingewechselte Marco Reus mit dem 2:2 Endstand, das dem BVB den Gruppensieg brachte.
Der Ballspielverein Borussia 09 und die Königlichen haben diese Sendung nun also auch noch bereichert. Und um sie ganz rund zu machen, fehlt jetzt nur noch Carsten Schwanke und der Blick aufs Wetter.
Das mache ich gern. Diese Sendung auch noch rund. Und diese Sendung beginnt mit der Zweiteilung bei den aktuellen Temperaturen. Denn daraus kann man sehr schönes Wetter ableiten. Aktuell sieht es so aus, dass wir in der gesamten Südhälfte frostige Werte haben. Ausnahme die höheren Lagen vom Schwarzwald und der Schwäbischen Alb. In der Mitte und im Norden ist es jetzt verbreitet schon ziemlich mild. Warum gibt es hier diesen Frost? Weil wir hier noch wieder verbreiteten Nebel haben. Aber, das zeigt der Wettervorschaufilm, diese Nebelfelder werden im Verlauf des morgigen Tages zunehmend kleiner. Und in den Gebieten, in denen es jetzt tagelang Frost und auch grauer wird morgen wieder die Sonne scheinen. Im Norden zieht ein Regengebiet, vor allem morgen Nachmittag, von West nach Osten. So viel zur Wettervorschau. Gehen wir auf die Nacht. Und dabei sehen wir vor allem die Nebelfelder im Süden, die hier noch zurzeit ziemlich dicht sind. Außerhalb des Nebels funkeln die Sterne. Im Norden ist es wechselnd bewölkt. Es gibt etwas Regen noch ganz im Osten. Der zieht allerdings in den nächsten Stunden nach Osten weiter. Die Temperaturen morgen früh ähnlich wie jetzt aktuell. In der Südhälfte frostig, in der Nordhälfte ziemlich mild und auf jeden Fall frostfrei. Morgen Vormittag starten wir dann mit aufgelockerter Bewölkung in der Mitte und etwas Sonnenschein. Im Süden, vor allem von Baden-Württemberg heraus, löst sich der Nebel auf mehr und mehr. Hier wird es immer sonniger und zum Nachmittag hin wird es verbreitet in Bayern und Baden-Württemberg deutlich sonniger als heute. Auch in der Mitte zeigt sich öfter die Sonne, nur ganz im Norden bleibt es stark bewölkt. Und hier zieht dann vor allem am Nachmittag von der Nordsee Richtung Ostseeküste dieses Regengebiet. In einigen Tallagen, so zum Beispiel zwischen Thüringer Wald und Rhön im Tal der Werra oder auch in Norden Hessens im Tal der Fulda, da könnte es den Nebel fast den ganzen Tag lang halten, noch immer so Restbestände, deshalb bleibt es dort kälter. Die Temperaturen dort, wo sich der Nebel oder zumindest auch diese Dunstluft länger hält, maximal minus 1 Grad. Sonst werden die Temperaturen, vor allem dann, wenn die Sonne rauskommt im Süden, auf 8 bis 13 oder 14 Grad steigen. Und auch unter den Wolken im Norden wird es warm mit 9 bis 11 Grad. Der Wind weht aus südwestlichen Richtungen. Kurz noch die weiteren Aussichten. Wenig Änderung in den nächsten beiden Tagen. In der Südhälfte Sonnenschein, nachts frostig, tagsüber mild. Im Norden viele Wolken, immer wieder ein bisschen Regen. Stärkerer Regen kommt erst zum Sonntag und danach wird es ab Montag wieder kälter.
Ein Nord-Süd zweigeteiltes Land. Vielen Dank, Carsten Schwanke, für diese Aussichten. Und das war's von uns. Hier im Ersten geht's weiter mit einem ausführlichen Bericht vom CDU-Parteitag in Essen. Anschließend diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen über die Angst vor Flüchtlingen. Und im Nachtmagazin um 0:30 Uhr begrüßt sie Sven Lorek. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.